Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten und Futsal-Freundinnen an den Endgeräten da draußen. Hier ist euer vorwiegend wöchentlicher Podcast, 2x20 netto mit mir, eurem Futsal-Ökonomisten Daniel Weimer und eurem Sebastian Rauch, dem Futsal-Philosophen auf der anderen Seite. Hallo Sebastian, ich grüße dich heute Abend hier.
Hallo Daniel, ich grüße dich auch heute Abend hier und alle anderen da draußen.
Wieso habe ich geredet wie ein Roboter?
Ach nee, ich bin Uppe. Ich habe sie gerade schon gesagt, ich habe jetzt gerade schon 5-6 Stunden Meeting hinter mir. Einmal vereinsspezifisch und jetzt gerade dann nochmal stützpunktspezifisch mit dem Trainerteam, das wir da machen. Ich freue mich jetzt auf die nächsten vielleicht ein bisschen mehr Stunden. Nein, es wird eine Stunde maximal, denke ich heute. Denn ich werde nicht so viel Senf dazugeben können.
Oh, das ist ja ein Novum.
Nein, wer weiß, vielleicht juckt es mich gleich nochmal und die Energie kommt wieder. Ja, es freut mich auf jeden Fall. Du wirst ja sicherlich mit deinen News starten.
Meine News, hört sich ja so abwertend an.
Aber the stage is yours.
Ach so, okay. Oh, jetzt machst du mir Hoffnung, dass ich hier mehr Redezeit als du heute habe. Aber okay, schauen wir mal. Die erste News betrifft die Futsal Euro 2026. Und zwar gab es dort die Auslosungen. Und dort ist es ja nun so, dass wir ziemlich häufig auch in dieser Vorrunde dabei waren. Und dieses Jahr aber sind wir das erste Mal nicht dabei. Und wir müssen also nicht in die Vorrunde. Ich weiß gar nicht, war das denn bei der letzten Euro-Qualifikation? Weißt du das noch? Mussten wir in der Vorrunde spielen? Ich weiß es nicht.
Da musstest du überall schon, durch. Ne? Ja, da musste man von vorne anfangen, genau.
Und das müssen wir jetzt nicht mehr. Das heißt, das, was wir hier schon oft gesagt haben, was der Nationaltrainer sagt, was im Prinzip alle auch Spieler sagen, es ist die Entwicklung da, also erstmal in den letzten Jahren gewesen, kann man auch daran sehen, dass wir hier nicht in die Vorrunde müssen. Das heißt, wir sind besser als Zypern, Andorra, Estland, Nordirland, Israel, Bulgarien, Österreich, San Marino, Schweiz, Malta, Gibraltar und Schottland.
Yay!
Weil diese Teams müssen in diese Vorrunde. Und ich frage mich so ein bisschen, warum ist eigentlich Bulgarien im Futsal überhaupt nicht präsent? Weil man würde ja eigentlich auch vermuten, dass die doch schon auch viele Straßen kicken und immer auch wieder gute Individualisten hatten. Ja. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Verwundert mich so ein bisschen, dass sie hier in der Gruppe auftauchen, aber.
Ja, aber ja, für mich auch ein bisschen verwunderlich, aber. Ja, unabhängig davon, Daniel, was sagt uns das eigentlich? Was könnte das für Auswirkungen haben, wenn wir nicht in der Vorrunde teilnehmen müssen? Heißt das, es werden Gelder frei, weil man ja die Ausgaben nicht hat? Was heißt das, Daniel? Oder kriegt man von der UEFA das Ganze finanziert, so eine Vorrunde? Das fragt man sich auch. Aber müsste da nicht eigentlich was überbleiben jetzt?
Oh, was, ein Stück vom Kuchen, den man verteilen könnte?
Ja, weil man ja die Ausgaben für diese Vorrunde dann nicht hat.
Die müssten ja ein Budget eingeplant gewesen sein beim DFB, denn die Runden, die Qualifikationsrunden beginnen ja dann jetzt auch schon demnächst, 8. und 17. April. Und ja, stimmt, eigentlich müsste ins Budget 2024 da rein sein. Hey, wir haben was übrig, wahrscheinlich.
Hoffen wir es. Hoffentlich wird es sinnhaft eingesetzt, denn ich habe aktuell davon gehört, dass es einen Bedarf gibt bei manch einem Akteur der Nationalmannschaft. Aber ich glaube, diese Gerüchte, wobei ich glaube, ernsthaft, das ist kein Gerücht. Ich möchte es aber nicht in der Öffentlichkeit streuen. Ich habe aber auch schon nochmal bei dem zweiten Podcast vom TSV Weidendorf reingehört und es wurde wiederholt etwas, vielleicht zwischen den Zeilen erzählt, in dem Bereich Nationalmannschaft und Spieler. Sollte man vielleicht mal hinhören. Genau. Guck mal, wir machen Werbung für den anderen Podcast.
Ja, natürlich. So, also,
warum machen die eigentlich keine Werbung für uns?
Die Kollegen ja auch supporten. Ja, gut. Ist halt, wir haben jetzt keine Themen mit direkt bei Imdorf. Ja, ist ja schon
Doch,
okay. Ja, haben wir natürlich, ja, haben
wir
wir,
nehmen ja Bezug
aber.
auf deren Podcast und sagen, hey, hört mal da rein. Habe jetzt sogar direkt einen inhaltlichen Bezug gegeben, wo man vielleicht mal hinhorchen sollte. Also vielleicht könnte man uns auch wenn wir sie schon hier und da mal kritisiert haben, aber das ist halt eben, das ist unsere Natur. Wir geben Lob und Kritik. Vielleicht kann man uns ja auch nochmal erwähnen. Ne?
Können wir gleich, ich
Genau.
habe bisher auf jeden Fall auch genug noch darüber, weil dort
Aha.
echt einige Informationen waren, weniger als im ersten Podcast. Das ist ja auch das Problem in Podcasts, immer dieses Niveau hochzuhalten, das kennen wir hier selber. Ja, immer wieder News, immer neue Diskussionsthemen zu schaffen. Die ersten 10, 20 Podcasts gehen immer leicht von der Stange.
Jo.
Haben wir selbst erlebt oder erleben wir auch immer wieder nach einer Pause. Ja, aber können wir gleich nochmal drüber sprechen, gerne. Genau, also erstmal dazu zu der Euro und diese Foren ist eben im April und dann wenn wir also einsteigen in der Main Round, das ist dann erst im Dezember 2024. Also ist
Ja.
noch weit hin und auch wieder schade. Ich meine, da haben wir Freundschaftsspiele wahrscheinlich im April als Ersatzprogramm und ja, also.
Wenn es Freundschaftsspiele wie gegen Spanien sind, dann finde ich das schon sehr attraktiv. Also, ich hoffe, man lädt da sich jetzt nicht die Schweiz ein oder so. Oder halt Andorra oder Schottland oder was auch immer. Sondern man holt sich auch eben Testgegner auf dem Niveau, welche dann auch in der Main Round auf einen treffen können. Ne? Und da kann ja auch immer ein dickes Kaliber kommen. Ne? So ist es.
Ja, dickes Kaliber kommt jetzt auch am 4.2. in Aschaffenburg und am 6.2. in Wetzlar, nämlich die spanische Futsal-Nationalmannschaft gegen die deutsche Futsal-Nationalmannschaft. Hier kam jetzt raus, dass die Spiele bei DAZN laufen. Was so dein Gedanken dabei?
Ja, also erstmal der Punkt, ich habe gehört, das erste Spiel ist schon restlos ausverkauft, was natürlich ein super Zeichen ist. Der Zone finde ich auch cool, muss ich auch sagen. Auch wieder ein cooler Move. Wird aber natürlich auch wieder bei YouTube beim DFB wahrscheinlich gestreamt, ne? Also man muss nicht Bezahlfernsehen haben, oder?
Nee, genau, kannst du so schauen.
Genau, das wäre schon mal ein wichtiger Hinweis, weil ich habe jetzt persönlich zum Beispiel keine DAZN. Zweites Spiel ist noch nicht ausverkauft, meines Wissens nach. Zumindest habe ich das mal gehört. Vielleicht sollten wir hier noch mal Werbung für machen, wenn denn
Ist ja auch ein
die.
Dienstag, ne? Der 6.2. ist der Dienstag.
Genau. Ja,
Eh
aber
schwierig.
ja, vielleicht kriegt man da irgendwie auch noch die Halle so zu, dass man sie zumindest auf eine Seite packen kann. Man hat ja auch damals die Salamitaktik, wir haben ja das für das Bielefelder Spiel damals vor einem guten Jahr so ein bisschen beobachtet, wie man dort die Plätze verteilt hat. Salamitaktik haben wir das genannt. Erstmal die eine Seite, erstmal das und dann immer Schritt für Schritt die Seiten so voll gemacht, dass man das Fernsehbild aber auf jeden Fall gut hatte.
Ja,
Ne?
mich würde ja mal interessieren, wirklich mal ein Spiel nach realen Marktbedingungen machen. Ohne dass der
Ja.
DFB das Ding pusht oder die Zahlen manipuliert, will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall irgendwie frisiert mit irgendwelchen Freikarten, sondern wie so ein Spiel, wie wird das angenommen, wenn du es in Aschaffenburg machst, nur über den Markt gehst, ja,
Ja.
und eben 99% der Tickets müssen gekauft werden zum normalen Preis. Mich würde es echt interessieren, ob wir 3.000 zusammenbekommen. Ich würde sagen, wir bekommen dort, wenn du keine oder 300 Freitickets Maximum, bekommst du auch nur zum vollen Preis 1.200 da rein.
Das ist eine interessante These. Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass Bielefeld ja als ausverkauft dargestellt wurde. Aber wenn man sich auch die Aufnahmen nochmal anschaut, weil das Spiel habe ich mir jetzt häufiger, auch weil ich das bei Lehrgängen mal zeige, häufiger nochmal im Real Life angeschaut, da kam es mir so vor, dass hinter den Toren viele, viele Plätze frei waren. So, und deswegen spannend, wie du das da gerade also auch aufzeigst. Das könnte damit zusammenhängen, dass man halt viele Karten selbst irgendwie verschenkt, was auch immer, oder was auch immer kauft. Was auch immer.
Ich meine, wenn wirklich alle 3.000 da wären, auch also rein erstmal für die Entwicklung super, aber wie du schon sagst, da sind halt viele frei und ausverkauft, heißt ja nur von den Tickets, die auf dem Markt waren, die sind weg.
Ja.
Ja, und wenn ich aber alle an die Verbände und an die Vereine und an also alle Funktionäre alle kostenlos rausgebe oder vielleicht auch für einen kleinen Obolus und dann erst in den freien Verkauf geht, weil sind dann ja am Ende nur von 3.000, vielleicht waren da nur ganz überspitzt gesagt, 300 im freien Verkauf, ich weiß es nicht. Das erfährt man ja nicht. Es ist ja wieder Diese Intransparenz, da ist sie wieder.
Ja, aber Daniel, seien wir mal optimistischer und nicht so pessimistisch. Sagen wir mal, 2/3 der Halle wird voll, wenn man auch nach Real-Verhältnissen, Realmarkt, hast du gesagt, irgendwie, ne?
Ja, genau. Also für die Spieler, Hauptsache das Ding ist irgendwie voll und wir lernen sehr viel von Spanien und die Spieler verdienen sich das da, gegen die Spanier da mal aufzulaufen, ist schon geil, genau.
Ja, okay. Ist mega geil, also mega geil. Ich freue mich auf die Spiele. Ich kann leider nicht zeitlich, sonst wäre ich auch wahrscheinlich dort vor Ort, aber ich werde mir mindestens die Spiele im Nachhinein auch nochmal anschauen, wenn ich sie nicht live sehen kann. Mhm. Ja, cool.
Dann hat uns von Florian über Instagram die Nachricht erreicht, dass die deutsche Meisterschaft der Gehörlosen im Futsal stattfindet dieses Wochenende.
Oh, cool.
Also da wäre da, ich glaube in Stuttgart. Oh, das werde ich mal nochmal genau nach. Ich gucke gleich nochmal nach, parallel, wenn ich Zeit habe. Ich meine, da war was mit Stuttgart, dass sie dort stattfindet. Und genau, da gab es, glaube ich, sogar eine Homepage. Das war wieder zwischendurch irgendwann. Ja, also auch ein Event.
Ja, cool. Coole Geschichte. Am Wochenende findet auch die Westdeutsche Futsal- oder Hallenfußballmeisterschaft statt für die B-Junioren, das weiß ich. Ich war nämlich jetzt am Wochenende in Hiddenhausen bei der Hallen-Westfalen-Meisterschaft der B-Junioren, um zu sichten. Mhm. Und die ersten drei von dort fahren jetzt am Wochenende nach Duisburg, um dort die Westdeutsche zu spielen. Deswegen, also für alle, die aus Duisburg und Umgebung kommen, sollten vielleicht da mal am Wochenende hinschauen. Wird wahrscheinlich keinen Eintritt geben, aber es gibt auf jeden Fall B-Junioren-Hallenmeisterschaft dort. Ja.
Okay.
So auch nochmal, falls uns einer aus der Ecke zuhört und vielleicht Bock drauf hat.
Dann haben wir als nächste News Transfer-News, kurz vor Ende der Transferperiode. Oha. Denn Ausverkauf beim SFC Stuttgart. Wir haben es im Kader gesehen. Was war da denn los? Fast neue Namen. Der SFC Stuttgart hat seine Landesliga-Fußballmannschaft hochgezogen.
Ja.
Mehr dann nachher bei der Bundesliga-Analyse. Sah dann halt auch aus, als wenn man Fußballer hochzieht. Und das heißt, dort sind ja nun freie Radikale entstanden, die auf dem Markt sind, die Spieler des SFC. Und einer dieser Spieler, Robert Lubitsch, wechselt jetzt zu uns, zu Fortuna Düsseldorf. Da war er nochmal erfolgreich auf dem Transfermarkt. Er wohnt ja in Stuttgart. Klar, kommt zu den Spielen, Merzipai auch aus Stuttgart. Das kann man also gut machen. Und ist natürlich spielmoralisch, Sebastian, ich weiß, das ist dein Thema, immer etwas zu Diskussion.
Ich werde es nicht kritisieren, keine Sorge.
Aber klar, wir sind im Abstiegskampf. Es sieht jetzt ganz gut aus mit dem Punktgewinn jetzt gegen Paas. Aber das wussten wir noch nicht vor einer Woche.
Ja.
Und der Spielverlauf hätte es durchaus auch anders hätte laufen lassen können. Und dann stehst du da und hast weiter Ausfälle. Und deshalb natürlich super, dass der Robert jetzt kommt und uns da unterstützt. Aber ja, beim SFC, da ja, spielt man zu Ende noch.
Ja, erster Punkt zum SFC. Du hast recht. Was aber auch wiederum belegt, wenn du sagst, das ist ein Landesligaspieler etc., dass man auch weiß mit, nennen wir es mal, ein bisschen höheren Amateurbereich, das reicht dann auch nicht mehr für die Bundesliga. Also für alle, die hier denken, Paas und so weiter, die ja auch mit vielen Fußballern parallel dann als spielen in der Bundesliga oder damals Penzberg. Wir sehen, dieser Aspekt mit reinen Fußballern anzutreten, ist kein Aspekt, der dich in der Liga hält aktuell. So ist das eben. Also da müssen wir auch mal alle Fußballtrainer da draußen, die davon überzeugt sind, die sie können damit einfach mit guten Fußballern antreten. Ich denke, da musst du schon ab Regionalliga kommen mittlerweile, um wirklich auch ernsthaft mithalten zu können. Ich bin auch gespannt, wie das in der zweiten Saison vom Paas ausgeht. Aber ja, das sieht man hier einfach. Landesliga-Kicker reichen nicht, ohne wirklich sich ernsthaft mit Futsal zu beschäftigen. Zweiter Punkt zu Robert Lubitsch. Herzlichen Glückwunsch. Ihr kriegt einen Spieler, der sein Herz auf den Platz lässt. Super Spieler auf dem Platz, muss man einfach sagen. Wird euch weiterhelfen und ohne, dass ich euch Kritik äußere, aber ich habe es ja schon gesagt, so ein bisschen seid ihr die Black Panthers der Bundesliga geworden, wenn ihr von Samstag zu Samstag denkt. Ich finde, es ist charmant, wenn ich das sage, und auch nur die in Westdeutschland lebenden Zuhörer werden das ernsthaft nachvollziehen können. Es hat was, auf jeden Fall. Ja, aber mit Sipahi kann er dann zusammen anreisen, ihr seid da effizient, so, und ich sage euch, er wird euch bereichern, das ist eben der Punkt. Er wird euer Spiel besser machen können. Das ist der Punkt. unabhängig davon, ob er vorher mit euch trainiert hat oder nur samstags erstmal vorbeikommt. So ist
Ja,
das.
du bist halt eben auch an dem Punkt, klar, wir haben auch viele Leute auf der Bank, die mehr Einsatzzeit wollen, aber das hatten wir so oft diskutiert, das Niveau, wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst, ist so hoch. Ja, und du kannst die Spieler eben nicht in einem halben Jahr auf Bundesliga-Niveau ziehen, wenn die es nicht haben. Du brauchst jetzt fertige Spieler, die du da reinwirfst.
Genau.
Sie, im, in der Praxis würde man sagen, man braucht seniorige Spieler, ja, die du einfach da reinwirfst, so externe Berater. Eigentlich ist das so was wie so ein externer Berater, den holst du jetzt rein. Ja, das kannst du echt sehen. Die holst du jetzt rein, die brauchen so einen externen Berater, der ist ja auch nicht angestellt, der braucht keine Mitarbeitergespräche, weißt du? Der
Der
kommt
sagt es dir
einfach.
ehrlich ins Gesicht.
Ja, genau. So, und das ist ja hier auch so. Eigentlich kommt jetzt mit der Robert als Externer dazu und hilft. Eigentlich kann man es genauso sehen. Und wann macht man externe Berater? Ja, wenn du halt kurzfristig terminiert die Leistung erhöhen musst, ja, und ist ja in dem Fall gegeben. Das ist geil, so eine schöne Parallele.
Aber Daniel, eine Sache muss ich noch sagen. Wenn ihr dieses Konzept weiterfahren wollt, dann ist der nächste Spieler, den ihr verpflichten müsst, Hakim Aytan. Bitte. Hakim Aytan, holt Hakim. So, der hat hier Aufruf, Hakim, alle, die ihn kennen, bitte, Fortuna macht ihm ein Angebot, offiziell hier im Podcast.
Hakim Goes Bundesliga, ja.
Genau, Hakim sagt euch, ich mache Doppelpack, er macht Doppelpack. Versprochen. So,
Ist ja auch, seitdem er
ja.
bei Gütersloh raus ist oder nicht mehr so oft dabei ist, dann ja.
Ja. Man kann ja noch wechseln bis morgen, wenn man ihn unter Vertrag nimmt. Ne? Dann ist man spielberechtigt. Ne? Das ist auch wichtig. Bundesliga geht, was das angeht. Nee, cool, dass ihr diesen Move gemacht habt. Freut mich auch für Robert, dass er Spielpraxis kriegt. Ja, ich sag mal, in Stuttgart hat sicherlich seine Gründe, dass er das auch dann mit euch wagt jetzt. Ja, und ja, dann habt ihr den auf jeden Fall noch
Ja,
bis
total,
mindestens Ende
absolut
der Saison.
kompletter Spieler, mega.
Ja, genau, der bringt euch weiter. Cool.
Dann habe ich noch, ach ja, vom DFB Futsal Channel auf Insta habe ich dir nochmal die aktuellen Torschützen hier mal wahrgenommen und aktuell führt Ack mit 17 Treffern. Dahinter Neves von den Panthers. Ich muss
Ja.
ehrlich sagen, ich habe ihn gar nicht so wahrgenommen. Also ich war jetzt echt mal überrascht. Dachte, okay, hat er echt so viel genetzt? Also wirklich so still und heimlich sich davor. Und auch Fayazi
Ja.
von Liria, Platz 3 mit 15 Toren. Ja, da waren wir auch dran. Fortuna, das ist schon ein guter Kicker da. Der war ja im Iran. Da schon erste Liga sehr aktiv und zieht das Team halt auch immer mit. Und das sind ja eben die Hitten, nein, nicht Hitten, aber schon diese Zentralspieler, die auch die anderen noch besser machen. Ja, Neves, hast du das so wahrgenommen über die Saison bis
Ja,
heute?
aber guck mal, der Punkt ist ja, Daniel, man sieht ja leider nicht, man sieht ja immer nur die Top 3, die werden ja hier präsentiert, ne? Also die werden dir präsentiert dort bei Instagram oder sowas. Und du siehst ja nicht, was dahinter ist und wie eng das ist. So. Und dann schießt der mal, an einer schießt am Spieltag zwei, drei Tore und auf einmal zieht er an den nächsten vorbei. So, ne? Also deswegen überraschend, weil man ihn nicht kommen sehen hat, weil man nicht wusste, dass er auf Platz 4 war vielleicht davor. Ja, aber cool. Von der Wahrnehmung, also hier der Eye-Test mal, der Highlights und der Spiele, die man so sieht, muss man sagen, Neves ist sowieso immer positiv aufgefallen und Fayazi auch absolut in meinem Gedächtnis als der Topscorer von Berlin. So. Also der schießt da viele entscheidende Tore und ja, und der Punkt ist einfach, die hast du halt nicht kommen sehen, weil der DFB sie nicht gezeigt hat vorher. Also du hast nicht die Top 10, sondern immer nur die Top 3. So.
Ah ja,
Und
okay,
zack,
das
ist
könnte
die
natürlich sein, das
Überraschung.
stimmt. Aber reflektiert hier auch die Tabellensituation ja extrem gut wieder, muss man sagen. Bei Hohenstein ist man dann doch noch ein heterogeneres Team, wo anscheinend dann auch mal mehrere netzen und hier ja doch sehr, sehr fokussiert. Ja. Das waren meine News und jetzt vielleicht haben wir immer News und dann kommen wir zu den freien Themenblöcken. Nennen wir es mal so. Ich
Freie
habe
Themen.
ja drei Themen. Drei Themen für den freien Themenblock. Was fange ich denn an? Mit dem reinsten Futsal-Thema. Und zwar nochmal das Thema Mannschaftsfotos in der Futsal-Bundesliga. Ja, im
Okay.
DFB-Net. Ist ja immer grausig und je länger die Saison voranschreitet, desto schlechter werden die Fotos. Warum? Ja, so am Anfang der Saison holt sich ja dann doch mal jeder oder die einige einen schönen Fotografen. Dann macht man dieses Riesensetting, macht einmal die Fotos und dann, nee, jetzt können
Merkt
wir
es
keine
immer
anderen
nicht so
Fotos
genau.
machen, das Setting ist nicht da. Und dann kommen diese Schrottfotos. Und wie ich darauf gekommen bin, die zweite Mannschaft bei uns, ich habe dem Trainer unserer zweiten Mannschaft gesagt, ich brauche die Bilder, weil ich das im Hintergrund verwalte halt. Ich brauche die Spielerfotos. Stell dich doch bitte in eine Kabine, wo ihr am besten immer seid. Ja, mach da Fotos und mach immer Fotos. Hat er mit seinem Handy, klack, 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 klack. 5 Minuten, 5 Spieler fotografiert. Super, ja. Weiße Wand, einfach im Trikot, fertig. Und der Vorteil dabei ist ja, wenn man das von Anfang an sich so überlegt, dann kann man auch in der Saison einfach genau dieselben Fotos wieder machen. Ja. Deshalb Diskussion hier an dich zum Vorschlag, macht am Anfang der Saison nicht diese könnt ihr auch machen.
High-End-Fotos,
aber macht sie am besten auch so, dass man einfach dann im Lauf der Saison einfach vor dem Spiel genau dieselben Fotos machen kann. Also nehmt einfach die Kabine im Heimspiel, stellt euch vor die Kabine, weil man immer vor dieser Kabine steht, und macht dort die Fotos auch am Anfang schon. Dann fällt das nämlich gar nicht auf, dass das dann am Ende Kraut und Rüben ist. Und am Ende ist das Gesamtprodukt viel besser, als wenn 5 Top-Fotos da sind und 5 Kraut und Rüben.
Ja, das ist ein Punkt. Also diese High-End-Fotos sind natürlich geil, um den Kader vorzustellen vielleicht im Social-Media-Kontext oder Öffentlichkeitsarbeit halt, ne? Das ist schon ein Wert, dass da professionelle Fotos sind, aber man muss aber sagen, du meinst jetzt halt eben diese Fußball.de-Bilder, ne?
Ja.
Und die sind halt auch von der Auflösung so klein, dass da, wie du schon sagst, Einheitlichkeit erstmal viel wichtiger ist als ein High-End-Bild, weil halt, du siehst die Gesichter eh nicht so gut. Du siehst sie halt, dass man den Spieler erkennt, aber wozu werden die Bilder von Fußball.de genutzt? Einmal zur Passkontrolle, ne? Der Schiedsrichter scheißt drauf, ob der eine geleckte Frisur hat in dem Moment. Und die sind so klein, dass du da echt, du siehst da keine Hautunreiten. Also das ist kein High-End-Bild, was du dann auch präsentierst. Es ist, Einheitlichkeit ist cool da. Deswegen finde ich dein Hinweis super gut. Macht einfach einheitliche Dinger aus der Kabine oder in der Trainingshalle, in der ihr immer seid. Einfach an derselben Ecke von der blauen Matte. Helle Farben müssen es ja sein. Eigentlich ist weiß immer wichtig. Aber come on, ob es jetzt dunkle Hintergründe sind, das juckt auch nicht, ob es der Spieler ist, gut zu erkennen. Aber einheitliche Bilder für die Fußball.de-Seite und wie du schon sagst, du hast ja das Beispiel genannt, wie man es einfach macht, damit es einfach auch, weil man ja seinem Kader, das ist halt so auch noch in der Bundesliga, da musst du gar nicht mit Regionalliga oder was auch immer für Verbandsligen kommen, auch in der Bundesliga sehen wir das eben ganz stark, dass man Kaderverhältnisse dann verändert, Spieler kommen, Spieler gehen und auf einmal hast du wirklich auf einmal die schlimmsten Bilder im Verhältnis. Uneinheitlichkeit wirkt da einfach schlechter als schlechte Bilder. Also lieber ein etwas weniger professionelles Bild mit dem Trikot, was halt wichtig ist, dann wirkt das schon wieder professionell, weil es einheitlich ist und es ist halt offiziell mit einem Trikot. So. Deswegen wichtiger Hinweis, und wer High-End-Bilder machen will, der macht das eben aus Marketing oder aus Öffentlichkeitsarbeit Gründen, um den Kader vorzustellen, was ja auch cool ist.
Genau, hast du ja eh nur am Anfang der Saison und dann ist das ja auch okay und fein. Ja, fand ich mal eigentlich, wollte ich mal meine Gedanken teilen. Ja, so.
Meine Gedanken. Ja, bitte.
Gedanken habe ich mir natürlich gemacht zur Baller League.
Ui.
Denn,
guckst du die noch?
Ja, hab die gestern wieder geschaut. Es waren dann, immer so 70.000 Zuschauer. Am ersten Spieltag waren es ja 130, das geht jetzt schon runter. Parallel hat man gesehen, bei Twitch lief dann irgendwie so Minecraft-Stream, der hat halt 85.000. Also man muss auch, finde ich, diese Zuschauerzahlen etwas relativieren. Also ganz schnell auch in den vielen Artikeln über die Baller League höre ich dann, das ist so viel wie im Stadion Zuschauer. Na, das ist schon was anderes, weil was heißt da zusehen, was heißt da im Stream sein? Ja, am Ende habe ich da nebenbei gestern hier die Futsal-Bundesliga angeschaut und mir die Notizen gemacht und es lief einfach. Das lief einfach, ohne dass ich hingeschaut habe. Also,
das ist schon Zuschauer, ja.
Also man kann es innerhalb, also Futsal-Bundesliga-Stream bei Twitch, den kannst du damit vergleichen. Ja, und der hatte halt auch nur 3.000 oder so. Oder hatten wir nicht sogar ein bisschen mehr bei Twitch?
Das weiß ich gar nicht.
Wie war also das denn nochmal, das Länderspiel? War das nicht 10.000? War das auch gar nicht mal so wenig?
Ja.
Aber dann Quervergleiche mit YouTube irgendwie so richtig, das muss man da auch ein
Downfall.
Ja, genau. Aber war immer noch nicht gut. Ja, also war immer noch irgendwie langweilig und wirklich schlechtes Niveau. Aber ein Spiel war besser. Und zwar, wenn Manu Fischer auf dem Platz war. Und man hat direkt gesehen, der Manu in der Defense, in der Offense, er hat da Futsal-Elemente reingebracht, lag da auch gut. Und immer wenn er und Sascha Bigalke, ich kannte ihn gar nicht, also war auch Ex-Profi, guter Dribbler anscheinend, die auf dem Platz waren, war das richtig stark. Und dann macht der Manu auch das 1-0, weißt du wie? Ball von der Seite, er steht mit dem Rücken zum Mann, ja, nicht wie die anderen Fußballer, die dann immer da sich offen drehen. Dann macht er aber die Pivot-Drehung, eine kurze Täuschung, andere Richtung, Tak Tor. Einfachste Pivot-Drehung, macht kein anderer dort bei dem Turnier. Und 2-0 war noch dazu bei der Ecke. Weil ich habe mir das die ganze Zeit schon gedacht, weil ich hier mit dem bei Fortuna, Daniel Rosin, schöne Grüße, unser Hütti, da immer schrei bei der Baller League. Und wir haben noch davor gemeint, ey, eigentlich ganz ehrlich, Ecken und Einkick, mach eine Variante hier bei dieser Baller League und du zerpflückst das.
Das ist wie bei einer Hallenstadtmeisterschaft, genau. Mit einer Variante zerpflückst du auch dort. Also genau das ist der Punkt. Ja, cool. Mir wurde das ja auch so berichtet. Ich glaube, du warst es dann sogar in der Gruppe. Oder irgendjemand hat da auf jeden Fall mir berichtet, dass Manu Fischer da auf einmal Futsal-Moves macht und damit erfolgreich ist. Aber natürlich wird der Kommentator das nicht als Pivot-Aktion oder als
Nee, weißt du,
Futsal-Aktion
was der
sehen.
immer wieder gesagt hat, und das ging mir auch
Was
maximal
denn?
auf den Keks, und das wird auch dem Manu Fischer richtig gegen den Sack gehen. Es ging immer darum, ja, der ehemalige Barcelona, also der Spieler, der damals gegen Barcelona gespielt hat. Also es wird immer wieder referenziert auf
Ja.
dieses eine Spiel in
Aber
seiner Karriere.
dann siehst du, das ist halt ein reiniger Marketing-Event. Es geht
Total,
nur
ja.
um, es ist nur das. Ja, und der Punkt ist nochmal zu den Zuschauern. Also wenn die sagen, ja, so viele sind auch im Stadion, 70.000 oder sowas, dann kannst du mal dem FC Bayern fragen, ob der sich freut, wenn bei den Champions League nur 100.000 Zuschauer im Fernsehen. So, ich glaube, da werden die Einschaltquoten aber dann schon negativ reflektiert, wenn da nur Stadionfülle zuschaut. Ne? Also ist schon genau der Punkt. Man muss es relativieren. Der Vergleich mit Minecraft ist einfach genial, weil du
Ja.
siehst einfach, wo die Zielgruppe eigentlich gerade so hinguckt.
Ja,
Das
du
heißt, es
merkst
ist
halt, du schaust es nicht des Sports wegen, du schaust es der
genau.
Influencer wegen. Klar, das ist ja das ganze Konzept. Ja,
Ja.
deshalb ist es ja anders, deshalb funktioniert es anders, aber ich glaube nicht. Und ich habe auch heute schon den ersten negativen Beitrag über die Baller League gelesen von der Zeitung,
Okay.
die eben sagt, das Niveau ist unterirdisch.
Ja.
Ja, das sind so viele Schüsse echt an die Hallendecke, so viele Torwartfehler, also aber diese Fehlpässe und diese Schüsse an die Decke.
Ja, aber was willst du
Boah.
machen mit dem Flummi auf so einem harten Kunstrasen? Was willst du machen? Das ist halt so, wenn sie da einfach einen coolen Hallenboden machen würden, das dann so wie Straße aussieht. Also spielt auf der Straße. Wirklich. Macht einen Parkplatz-Ding, Alter. Und nimmt den
Das wäre
Futsalball. Es
geil.
wird
Das wäre echt stark,
geiler.
ja? Wie bei
Das wäre geil.
Beachsoccer.
Wir
Du
reden
klar.
immer von Straßenfußball und
Geil.
zocken auf so einen scheiß Kunstrasen. Also warum nicht einfach auf Straße? Ich habe einen Beitrag gesehen von Johann Cruyff, der das gesagt hat, wir müssen wieder, also der gesagt, Futsal in der Halle oder auf der Straße spielen. Warum? Weil Grätschen ist doch eh scheiße. Also die Spieler lernen, dass eins gegen eins, fallen ist halt keine Option. Und Grätschen halt auch nicht. So, wenn du auf der Straße bist. Also lass sie doch Straßenfußball kicken. Warum machen die aus der Baller League auch nicht eine echte Straßenfußballliga und spielen dann mit einem Futsalball?
Kennst du diese portablen Beachsoccer-Stadien? Okay, das ist nicht nur ein Beachsoccer-Stadion, aber diese, da sieht man sie meistens in Deutschland, oder ich habe sie
Ja,
gesehen,
ja.
die man dann eben sehr portabel aufbaut, und die kannst du ja irgendwo auf so einem großen
Ja, oder in.
Betonplatz ja aufbauen.
Ja, oder irgendeine Lagerhalle. Ist doch genauso. So, kannst du in der Lagerhalle das dir mieten, groß ist, so und dann, ja, oder wie gesagt, also Straße wäre halt geil. Das vermisse ich. Eine Straße, Straßenfußball mit Futsalball. Dann hast du ein geiles Spiel. Weil das ist jetzt aktuell, ist es Flummiball. Technik sehr schwach. Wenn man das mit den Erwartungen, ich habe ja letzte Woche schon darüber gesprochen, diese Erwartungen, die man hat, die können ja subjektiv sein, das kann einem auch gefallen, aber ja, das ist halt technisch nicht wirklich anspruchsvoll, was da passiert. Deswegen, Baller League mal überdenken, vielleicht macht man doch Straßenfußballliga, wäre richtig geil. Eine Straße, aber warum macht man sowas nicht? Das siehst du doch. Warum nicht? Das wäre doch ein geiles Konzept. Lass uns mal Straßenfußballliga machen. So, das wäre doch mal echt dieses, weil die reden immer über Straßenfußball, aber spielen auf dem Kunstrasen.
Ja, genau.
Herzlich Glückwunsch, richtiger Fake. Richtig, richtig fake, wenn man über Straßenfußball spricht und auf Kunstrasen spielt. Da kannst du eher Hallen, also die neue Straße ist die Halle. So ist das eben. Das ist dann
Und
Fußball.
ich finde ja immer der Vergleich auch bei der Baller League mit dem Straßenfußball. Also man will ja den Straßenfußball, das hörst du wirklich an jeder Ecke. Aber
Ja.
genau das ist das ja nicht.
Ja.
Warum aus meiner Sicht? Weil der Straßenfußball hat ein einen riesigen Vorteil gehabt, diese Freiheit. Es gab keinen Trainer. Ich konnte einfach 10 JJ-Tricks, keine Ahnung, Rabonas
Du
machen.
kriegst dein Feedback von den Mitspielern, ganz einfach.
Genau, aber ich kann es trotzdem machen, weißt du? Weil es interessiert am Ende keinen. Aber hier macht natürlich, die nehmen das total ernst. Das ist gut, ne? Man merkt halt, das ist jetzt nicht diese Fun-Hallenturniere, das ist schon geiler, weil die Leute Gas geben. Aber es ist halt strukturierter Fußball. Das ist ja nicht dieser Straßenfußball, dieses lockere. Nee, da macht keiner, da macht kaum einer Tricks. Warum? Ja, weil die das nicht versemmeln wollen. Ja, weil die wissen, ein Torwart, ich weiß nicht, war so ein Thüringer in der Bude, das ist mir aufgefallen, hat drei Bälle gut gehalten. Ja, oh, der ist 18, der könnte doch Bundesliga kommen. Keine 2 Minuten später, zack, Ball unten durch die Arme. Das war's. Ja, Riesentorwartfehler. Gut, das war's für den jetzt. Also.
Ja, das ist, also wie gesagt, ich kommentiere das jetzt einfach nicht weiter, weil für mich fehlt da die Straße, weil es auf dem Kunstrasen ist und ein Flummiball. Ganz einfach.
Ja.
Also wer da von Straßenfußball redet, der hat vielleicht
Ja, die,
selten
die,
selbst auf der Straße
die haben ja auch mal
gezockt.
diese 3-Minuten-Challenge. Und da war wieder 1 gegen 1 Seitenbolzen katastrophal. Ich meine, warum macht man denn nicht, keine Ahnung, Tricks zählen? Wer einen erfolgreichen Trick macht, keine Ahnung, sowas. Also wirklich dieses Straß, wo man nicht diese Hemmung hat. Ja, irgendwie, Zidane-Drehung zählt doppelt.
Aha, ja,
Wer
zum
die
Beispiel.
erfolgreich macht. Oder, genau, ein Tor nach einer Zidane-Drehung zählt 5.
Ja,
Weißt du,
wie gesagt,
sowas?
genau, solche, das ist auch interessant, ne? Dann hast du einen, der genau diese Punkte zählt, ne?
Ja.
Und, ja, machst einfach doppelt, ne? So, Fallrückzieher-Tore zählen doppelt. Weil so richtig so
Genau.
Regeln, die wir auch damals bei einmal berühren oder sonst was hatten, so, Hackentore zählen doppelt, Kopfballtore, weiß ich auch nicht, ob man das noch doppelt
Und
zählen
einfach immer
kann.
ständig, du brauchst gar nicht die letzten 3 Minuten, das ist einfach immer so.
Ja,
Geil.
also das, was sie da machen, ist halt Kings League, aber Kings League hat sich nie als Straßenfußball verkauft. Das ist auch ganz
Ja.
wichtig. So, die haben sich als Kleinfeldfußball verkauft. Was
Was
man in
in
Deutschland
Spanien ja
macht,
gibt.
richtig, genau. Und hier in Deutschland verkauft man das als Straßenfußball, aber man verfolgt nicht die Ideen des Straßenfußballs. Weder den Boden noch den Ball noch die Regeln, wie du gerade schon sagst, mal irgendwie für Tricks zusätzliche Punkte geben. Das ist ja das, man muss sich ja nur, also ich weiß nicht, ob das unsere Generation dort macht. Also Podolski oder sonst was sind ja eigentlich auch unsere Generation. Aber meine Generation kennt das noch, dass man auf der, also einmal berühren oder sonst was ist für mich jetzt zum Beispiel ein Spiel, wo du weißt, für bestimmte Punkte kriegst du also Kopfball, Pfosten rettet oder irgendwas, irgendwie sowas. Ne? Oder Dreiecken ein Elfer. Warum spielt man dort nicht Dreiecken ein Elfer?
Ja.
So, wäre doch geil. Anstatt Eckbälle, Dreiecken ein Elfer. Wie geil ist das eigentlich? So. Das sind doch geile Regeln, das sind Straßenfußballregeln von früher, Bolzplatzregeln kann man auch sagen, weil die auch den Bolzplatz immer nennen. Aber dann machen die irgendwie sowas Vermarktetes, irgendwas, meinen, das ist super geil, aber sie bringen dadurch aus meiner Sicht dann schlussendlich. Aber ich muss auch sagen, ich habe es mir halt nicht mehr angeguckt, weil ich habe mir nur den ersten Spieltag angeguckt und auch nur die Spiele, wo Pablos und Manuel Fischer dabei waren. Aber wenn ich das höre von dir, dann muss ich sagen, warum macht man nicht echt einen Straßenfußball draus? Ey,
Oh,
lass
schöne
uns
Idee, ja.
unsere Empfehlung. Bitte Asphalt, Futsalball, weil der für den Asphalt perfekt ist. Und dann solche Regeln wie aus unserer Kindheit und Jugend eben reinbauen, weil es ja eben diese Zielgruppe anspricht, ne, die Jugend. So. Ja, cool. Das wäre das, da wäre die Baller League auf jeden Fall aus meiner Sicht vielleicht erfolgreicher mit, weil es irgendwie auch die Generation, die die Erfahrung hat, damit anspricht und gleichzeitig diese generationsübergreifende Ebene erreicht, indem man die Jungen damit wieder irgendwie infiziert. Ne? Ja, wäre cool.
Schöne
Machen wir so.
Gedanken, finde ich mal richtig stark. Als ob sich die Jungs von der Border League auch nur annähernd dafür interessieren, was wir sagen. Aber hey, wir haben es gesagt.
Hört
So,
doch keine Sau.
hört
Aber
doch keiner.
unabhängig davon, ja, wir haben unsere Stammkundschaft hier und ich hoffe, die konnten das nachvollziehen.
Dann, ja, letztes Thema im Themenblock. Podcast Weil im Dorf. Ist ja echt schön, da haben wir auch mal was zu berichten. Und einmal hier hat nochmal Fisch hat auch was zur Border League gesagt, was ich spannend fand, nämlich diese Fußballernetzwerke, die angezapft wurden, um die Spieler ranzukommen. Ich habe jetzt auch gehört, 250 Euro wurde zumindest einigen Spielern geboten pro Spieltag, dass sie dort mitmachen bei der Border League. Aber du musst ja, der ganze Montag ist halt geblockt. Also musst halt irgendwie recht lange da sein. Also jemand, der berufstätig ist, für den ist es schon sehr schwer.
Machen wir nochmal einen Zaunpfahl-Wink hier. Also bei der Nationalmannschaft kann ich sagen, die Spieler kriegen dort keine 250 Euro für den Tag. den sie dort verbringen.
Boah, das ist schon
So.
eigentlich, das ist schon pervers. Da stimmt der Verkehr.
Ja, soll man,
Das
sollte
stimmt.
man nochmal den Hinweis vom
Sollte man drüber
Anfang
nachdenken.
und jetzt den TSV Weilendorf-Podcast anhören. Und dann, also die Nationalspieler kriegen keine 250 € pro Tag, den sie mit der Nationalmannschaft unterwegs sind.
Dann
Ja.
war, ja genau, so hat Agges verletzt nach dem Spiel. Ich hoffe, dass es jetzt nichts weiter Schlimmes, gerade bei dem Spiel gegen Spanien. Es wäre so bitter.
Oh ja,
So
das wird
bitter, wenn
bitter.
er da fehlt. Gut für die deutsche Bundesliga, weil also die Spanier schauen sich das jetzt an. Und spätestens danach hat er die Angebote aus Spanien, die er jetzt schon auch irgendwie so ein bisschen hat. Aber dann wird es ernst um Suat, glaube ich.
Ja, also ich habe ja mit einem Trainer aus Spanien tatsächlich auch in letzter Zeit Kontakt gehabt. Tatsächlich, der sich für vielleicht auch für Suat interessiert. Es ist jemand aus der ersten Liga dort. Und der sagt durchaus, dass er sich den jetzt in dem Spiel in Deutschland gegen Spanien anschaut. So, das ist das Ding. Weil da hat er einen direkten Vergleich, da hat er das Niveau der Topspieler aus Spanien mit den Spielern. Und du kannst vielleicht auch erkennen, ist das ein Spieler eben für die erste Liga? Weil du hast eben den Vergleich der Spieler dort dauernd in der ersten Liga in Spanien. Und jetzt siehst du einfach mal so ein Suat Akim im Verhältnis zu diesen Topspielern.
Muss man sich überlegen, war das strategisch clever vom DFB, gegen Ligen zu spielen, auch Frankreich und Co. Gut, das waren ja Spiele, waren ja Pflichtspiele,
Ja.
aber generell so Testspiele, weil wenn du jetzt auch noch die deutschen Spieler ins Ausland verlierst, wo wir sowieso so wenig deutsche Spieler in Deutschland haben, ist es
Ja.
strategisch fast schon Selbstmord, jetzt auf die Platte zu gehen, damit die spanischen Clubs denken, krass, die deutschen Spieler. Nicht schlecht, was wollen die denn haben? Dann hören die, was die bei
Daniel,
uns
Daniel,
verdienen und dann sind die direkt weg.
das ist ja schon Self-Kill. Du hast ja schon häufiger erwähnt, was Self-Kill ist. Der Altersdurchschnitt der Nationalmannschaft ist eh schon so weit, dass die meisten Spieler überhaupt gar nicht in Frage kommen fürs Ausland. Also die werden kein Angebot kriegen, weil sie einfach schon zu alt sind. Also gehen 30 und übergehen. Aber Suat Akk ist halt ein Spieler von wenigen in der Nationalmannschaft, die dann noch das Alter haben, wo auch ausländische Vereine vielleicht draufschauen, wenn sie denn ein bestimmtes Niveau nachweisen. Und das wäre jetzt zum Beispiel gegen Spanien ein wunderbarer Vergleich. Und da guckt ja dann nicht nur Spanien hin, sondern vielleicht auch eine französische Profimannschaft, weil das, was für die Spanier dann vielleicht nicht ganz interessant ist, könnte für den französischen Futsal doch auch interessant sein. Also, aber der Punkt ist, wir werden nicht viele deutsche Spieler verlieren, weil sie einfach im Grundsatz schon zu alt sind, Daniel. Also da mach dir keine Sorgen. Also.
Gut, oh, es war richtig abgedriftet, aber auch nicht schlecht, weil wir waren
Ja,
ja
aber
beim
spannend, spannend, auf
Podcast
jeden Fall.
von
Ja.
Weile im Dorf. Ganz spannend fand ich nochmal, Manu Fischer hat echt viel erzählt, so über auch seine Futsal-Karriere, auch das Karriereende im Futsal, weil der ja eigentlich gut dabei war. Und er hat nochmal gesagt, neue Orientierung braucht er, auch die Perspektive. Da war auch ein bisschen, nicht Kritik, aber vielleicht auch so ein bisschen Enttäuschung verborgen. Ja, dass man eben nach 8 Jahren Futsal, naja gut, wo stand man mit der Nationalmannschaft? Irgendwie genauso da, wo am Anfang, also ja, da war jetzt auch irgendwie nicht mehr. Hat sich auch verwunderlich gezeigt, dass die Boller League eben in 6 Monaten so ein Ding dahin zaubert, um
Ja.
70 und halt 70 oder in der Spitze 130.000 Menschen vor Twitch zu fahren und der DFB halt seit der Gründung 2016 der Futsal-Nationalmannschaft es nicht geschafft hat, um da auch nur annähernd ranzukommen im virtuellen Raum.
Offensichtlich, ganz ehrlich, offensichtlich, woran es liegt. Es ist ja nur Name. Also wenn dann Poldi und Mats Hummels kommen, ist das was anderes. Ach, und wir bräuchten eigentlich auch mal, es ist wie in Frankreich. Warum ist in Frankreich der Futsal so gepusht? Warum? Weil sie dann zur besten Zeit Futsal gezockt hat und das gepusht hat. Der hat einfach dann ein Turnier mitgespielt und auf einmal war klar, das kriegen wir jetzt in die Schulen und so weiter und so fort. Da war auf einmal ein Top-Spieler, der Futsal gespielt hat. Also über Namen kommen, über große Namen. Ne? Du hast schon mal von Ailton gesprochen oder so. Ja, aber du hast halt keine Spieler in Deutschland im Fußball leider, weil der deutsche Fußball es eh versäumt hat, sich dem Futsal dann mal
So
vor
ein Ballack, so ein
Jahrzehnten.
Schweinsteiger, so ein Lahm, so die müssten da
Genau, ein
auftreten.
bisschen Futsal zocken, genau, sowas. Ne? So große Namen, so, ne? Die dann auch irgendwie so wirken. Ne? In den 90ern hätte man noch, oder vielleicht Anfang der 2000er sogar noch Thomas Hessler mal einladen können. So, ja. Aber das ist der Punkt, du brauchst Namen. Das ist ja der erste
Ja,
Punkt. Bei
ja.
Borders League ziehen erstmal die Namen Hummels und die Connection, die da eben durch diesen Namen entstehen, also das Netzwerk. So. Das schafft. Und dann der Vergleich zu Kings League mit Piqué und so weiter, der aber wie wir schon gerade erwähnt haben, vielleicht für den deutschen Raum nicht so umsetzbar, der nicht so umsetzbar scheint, beziehungsweise, ja, sagen wir es mal ein bisschen überspitzt, also nicht böse gemeint, ein bisschen verkackt wurde. So, ne? Also wie gesagt, Straße und Futsalball wäre vielleicht geiler für Deutschland mit anderen Regeln und ja.
Okay, lass mal zurückkommen wieder
Ja, genau,
zum Podcast,
zurückkommen.
zu Marlo
Ja,
Fischer,
bitte.
weil ganz spannend wurde es dann am Ende, wenn es also um Jugendfußball und Jugendfutsal ging, weil auch Manu Fischer, und der kennt ja nun beide Welten, sagt, ey, die Kinder müssen das zocken, das hilft denen total, das sieht er selber und findet halt immer noch be wirklich befremdlich, dass dann zum Beispiel so Mercedes-Benz Cup, also diese ganzen Hallmeisterschaften, ja, die werden auf Futsal umgestellt, aber diese Prestigeturniere nicht. Ja, und so Mercedes-Benz Cup dann, das ist dann eben im Jugendbereich so das Ding, so, und der stellt nicht um. Aber, und da kam ein Aspekt, den ich selbst noch auch noch nicht so richtig gesehen habe, als ein, ja, warum diese verpflichtende Einführung von Futsal in der Halle falsch war. Ich meine, wir wissen ja schon längst, dass das falsch war, dieser Zwang, weil man die Trainer nicht geschult hat. Und er hat auch nochmal gesagt, ja, und dann, es würde gar nichts bringen, wenn man den Mercedes-Benz Cup ummodelt, weil die Trainer gar nicht wissen, was sie da machen sollen. Und dann coachen die völlig falsch und dann wird das auch schlecht. Und dann können die Kinder auch gar nichts rausziehen. Das heißt, man muss erst die Leute schulen, erst Lizenzen ausrollen. Und dann bin ich wieder beim Thema U19 Futsalstützpunkt. Wir haben kaum Trainer. Ja, lass doch erstmal die Trainer ausbilden, dass die Trainer, auch wenn die in den Verein kommen und die Hallmeisterschaften spielen, da auch Input bekommen. Also das fand ich wirklich nochmal einen guten Schwenk auch, warum es in Frankreich und in Finnland zum Beispiel besser läuft, weil man das da irgendwie also anscheinend besser hinbekommen hat, hat er das auch nochmal gesagt. Und auch die Referenz auf Frankreich bezogen, ne, dass das da einfach ja, besser läuft, bevor man das nicht hinbekommt. Die Investments, auch in Entlohnung für die Spieler, aber auch die Jugendspieler und die Lizenzen, dann ist das hier eine Stagnation, dann wird es auch nicht weitergehen.
Ja, hast du recht. Also es gibt wichtige Punkte, die er da auf jeden Fall trifft. Und vor allem nur durch Regelvorgabe, wie wir das in den letzten Jahrzehnten oder im letzten Jahrzehnt erlebt haben, hat es halt nicht gebracht, ne? Deswegen, umso mehr ist es wert, wenn es schon Kreise gibt, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, die dann schon voll Futsal-Regeln spielen, wo sich das schon irgendwie durchgesackt ist. Aber auch da ist der Punkt, auch da sind die Trainer halt nicht geschult. Bisher. Deswegen ist auch ganz interessant, als Sichtungs-, als Stützpunkttrainer da zu sichten. Und dann sichtet man halt dauernd, wie Mannschaften da im 2-2 spielen und nicht einmal die Sohle verwenden oder sonst was. So, das ist halt, ja, wie gesagt, es fällt sehr schnell auf, dass die Trainer nicht geschult sind. Ne? Das auf jeden Fall. Gut. Das ist aber ein interessanter Punkt, den er da auf jeden Fall noch auf den Tisch bringt. Ja.
Ich bin durch mit meinen Themenblöcken.
Wie, du bist durch mit deinen Themenblöcken?
Können
Hast du nichts
Regionalliga
mehr?
gehen.
In der Regionalliga willst du schon? Wollen wir nicht noch eine Verbandsliga, eine spannende, zum Beispiel die Westfalenliga uns anschauen? Da gab es wahrscheinlich eine Vorentscheidung,
Oh ja, okay.
wobei ich da auch Neuigkeiten habe. Vielleicht war es doch keine Vorentscheidung. Wir werden sehen. Ich will aber auch keine falschen Gerüchte
Aber wir
streuen.
fangen immer die Regionalliga an. Dann lass uns das doch gleich danach machen, oder? Jetzt bringen wir
Ja,
uns hier
nein.
durcheinander.
Nee, erst, wir fangen doch immer mit Verbandsligen an und dann gehen wir in die Regionalliga, oder? Oder machen wir das immer am Ende? Haben wir da eine Struktur?
Wir haben
Eine feste?
Regionalliga zuerst gemacht.
Ja, dann mach Regionalliga. Komm, bitte, mein
Ja, war jetzt
Lieber.
auch, also gut, im Westen war jetzt
Vielleicht
Holz.
fallen mir in der Zwischenzeit gleich
Wuppertal
noch
gewinnt
nie.
wieder gegen Gütersloh. Also Gütersloh verliert
Oh.
am Boden. Holzpfosten gewinnt 5:1 gegen die Rhein-Soccer. Also diese Liga West ist echt spannend. Aber der UFC Münster mit seinen 6 Spielen, ja, der ist in Lauerstellung. Das wird so
Ja.
spannend, ob die es jetzt schaffen. Das ist richtig, das ist wirklich spannend. Schafft es der UFC Münster hier noch dann wirklich der völlig überraschende Aufsteiger zu sein hier und Meister, es wird geil.
Ja. Also, das wird echt spannend. Also, wie gesagt, das, was uns da aufgefallen ist vor ein paar Wochen, das wussten die Münsteraner bestimmt schon länger und dachten sich, ja. Sind wir mal weiter gespannt. Gütersloh ist ja immer noch mit 12 Punkten oben mit dabei, aber viele, viele Niederlagen in letzter Zeit. Ja, und Holzpfostenschwerte fängt sich wieder mit 5:1, wie du schon sagst, gegen Niederrhein-Zocker. Ja, lassen wir diese Liga noch weiterlaufen und bin gespannt, ob Münster sich da ransaugt und. Oh, dann fahre ich zu dem Spiel hin. Also Münster gegen Panthers Köln gucke ich mir dann an, wenn es wirklich ein entscheidendes Spiel ist.
Ja, spannend, stimmt, hast recht.
Ja.
Nordosten, da hatten wir das Spiel CFC Hertha 7:7, boah, gegen UFC Atletico Berlin, was eine Ballerpartie. Und Borussia Dresden verliert gegen BSC Eintracht Südring weiterhin, jetzt hier Kaisers Jena vorne, aber dahinter mit einem Spiel mehr, aber TFC Hertha, also hier ist oben sehr, sehr eng.
Ah, Blumstadt lauert auch noch, ne? Mit ähnlichem Torverhältnis wie Jena und nur 3 Punkte
Eintracht zu
Rückstand.
dringen auch, ja, stimmt, das ist recht. Also es ist schon eng.
Also auch die Torverhältnisse, guck dir das mal an, die sind echt eng. 34, 35, 33 plus. Hertha mit Abstand das beste Torverhältnis, aber punktemäßig halt jetzt auch im Verzug, muss man auch sagen. Ja, ist eine spannende Liga, aber Jena hat es halt in der eigenen Hand jetzt, ne? Die können jetzt mit vollen Punkten in dem Rest der Liga. Wie viele Spiele sind es denn noch? Es sind 9 Mannschaften, müssten also 8 Spiele jeweils, noch 5 Spiele haben sie. Also 15 Punkte noch und dann sind sie safe to. So. Ja, spannend.
Im Norden wurde nicht gespielt, aber im Süden waren alle Partien hier. Beton Boys 5-1 gegen Karlsruhe, Futsal Allgäu 7-5 gegen Futsal Nürnberg hier und
Ja.
1860 verliert gegen
Ah, das ist.
Ingolstadt. Das war wahrscheinlich nicht geplant, denn das dürfte es jetzt gewesen sein für Beton Boys. Darmstadt gewinnt 14:2 gegen AFG Bergstraße, die sich ja auch langsam wirklich verabschieden dürften hier aus der Regionalliga, denn das sieht nicht mehr aufholbar aus. Das heißt, eigentlich ist die Regionalliga Süd die für mich erste, noch nicht rechnerisch entschieden, aber die am ehesten entschiedenste von allen.
Ja, wenn München, also 1860 München noch das Nachholspiel gewinnt, dann sind sie bei 27, also 4 Punkte hinter Beton Boys. Offene Spiele, TSV Weilendorf 2 ist zurückgezogen, das heißt, da müssten auch jetzt noch 4 Spiele sein. Ja, wird schwierig. Da müssten die Beton Boys von den 4 Spielen noch 2 verlieren, damit da noch was eng wird. Ansonsten kann ich deiner These, deiner Vermutung zu einer Prognose auf jeden Fall zustimmen.
Die kritische Niederlage war ja eben der 13.1., die Niederlage von 1860 in Beton Boys. Und dann, ja, da kommt man halt jetzt nicht mehr ran. Also wahrscheinlich nicht.
Wird schwierig.
Ja, und jetzt hatten wir die Frauenregionalliga West der Damen. Es war da eins. Ja, da war was.
Ja, cool.
Ja, wir verlieren. Fortuna Düsseldorf verliert gegen Panthers Köln. Ah, 1:8. Köln und Düsseldorf, eieiei. Und der UFC Münster zieht GTSV Essen mit 14:3 ab. Dominiert hier die Viererliga. Es sind ja weiter nur vier Teams, aber der UFC Münster schwebt da über allen.
Ja, wir können ja bald, ich habe gesehen bei Instagram, dass da irgendwie der WDR in Münster war. Der WDR hat da
Okay.
aufgenommen. Irgendwas war da, habe ich da irgendwie gesehen im Social Media. Wahrscheinlich Frauenfußball, also ist ja wieder ein politisches Thema. Also die Öffentlich-Rechtlichen interessieren sich ja nur für politische Themen. Sonst würden sie auch mal nach Bielefeld zur Bundesliga vielleicht kommen. Machen sie aber nicht, der WDR, sondern fahren nach Münster zu den Frauen. Deswegen cool. Können wir vielleicht einen coolen Beitrag sehen, einfach wo der Futsal hoffentlich bekannter gemacht wird wieder. Ja, aber die gehen ihres Weges, weil ich sehe jetzt auch durch die Panthers Köln, die jetzt da auch wirklich federn lassen, nur 3 Punkte nach 4 Spielen, da ist ja gar keine Konkurrenz für die Münsteraner aktuell.
Übrigens, Frauen hatte ich ganz vergessen, im letzten Podcast, wir hatten über die Futsalliga Württemberg gesprochen und da
Okay.
spielen einige Frauen mit.
Oh, sehr cool.
Ja, also da ist das jetzt ganz gut durchgedrungen, hatte ich gesehen. Finde ich cool. Also das ist ja das, was wir immer gesagt haben, dass das echt eine Chance ist, hier auch eine Brücke zu schlagen und die Teams auch am Leben zu halten, weil man eben Frauen mitnehmen kann. Finde ich gut.
Da sollte man also vielleicht auch mal vorbeischauen. Das wäre doch mal ein spannendes Thema für den Öffentlich-Rechtlichen. So eine Mixgeschichte. Ne? Spannend. Cool. Ja, coole Info auch nochmal. Ja. Dann lass uns aber mal in die Verbandsliga
Ja,
Westfalen
jetzt
gehen.
kriegst du deine Westfalen.
Westfalenliga. Weil da gibt es natürlich, jetzt kann ich natürlich, ja, MCH-Brille, bla bla. Aber da gab es ja, wie wir schon beim letzten Mal angesprochen haben, ein Topspiel um Platz 1. Und da spielte der MCH Futsal Club Bielefeld 2 gegen den TV Verl. Es war ein enges Spiel. Verl führte zur Halbzeit mit 1:0 auswärts. Und dann konnte der MCH in der zweiten Hälfte das Spiel drehen und am Ende. Ja, sicherlich in einem sehr engen Spiel. Verl wäre vielleicht auch durchaus auch ein Sieger gewesen, wo man sich nicht beschweren hätte können drüber. Aber der MCH gewinnt 3:2. Und somit ist man in diesem im Rennen um den Aufstieg in die Regionalliga. Ich glaube, hier sieht man es in der Tabelle ganz gut mit 15 Punkten. So mit 5 Punkten Vorsprung vor Verl und 3 Punkten plus ein Spiel weniger vor Paderborn an der Spitze der Tabelle. Und wenn es eine Einfachrunde wäre, der MCH spielt jetzt noch, MCH 2 spielt noch gegen den SC Bredeler, die ja Tabellenletzter sind, weil die Futsal Falcons Langenberg zurückgezogen haben, dann ist eigentlich der MCH jetzt schon durch, ne? Also er ist schon jetzt durch. Weil man kann ja im Bredeler verlieren. Da passiert ja
Ach
nichts mehr
so,
im
es gibt
Tableau.
kein, wie? Es gibt keine Rückspiele?
Wenn es keine Rückrunde gibt. Laut fußball.de gibt es keine Rückrunde. Und soweit ich
Ah, stimmt.
weiß,
Okay.
meines Wissens nach, gab es auch, wurde die nicht geplant bisher. Ich habe aber irgendwie so ein Gerücht gehört, dass man da irgendwie noch eine Rückrunde spielen mag. Ich habe keine Ahnung. Aber wie gesagt, die
Okay.
Ausgangsposition
Würden
für
wir,
den, ja?
sagen wir, es bleibt so. Wollt ihr denn aufsteigen, also die zweite?
Auf jeden Fall. Also, warum
Okay.
nicht? Nächstes Jahr soll auf jeden Fall, also wir haben auf jeden Fall genug Spieler und Zulauf für die zweite Mannschaft. Und das ist doch es wäre ein gelungener Unterbau für eine Bundesligamannschaft, die auch in der Regionalliga eine regelmäßig spielende Truppe hat. Und im Westen hast du tolle Gegner auch, wo die Bundesligaspieler vielleicht auch mal, ich sag mal, also Bundesligaspieler, die vielleicht wenig Spielpraxis kriegen in der Bundesliga, auch mal in der zweiten Mannschaft dann gegen die Top-Teams aus Schwerte, aus Münster oder Köln grundsätzlich auch gute Spielpraxis kriegen. Einerseits. Andererseits finde ich, jetzt komme ich auf den nächsten Punkt, ist das auch gut für dieses Spieler, weil es ist ja außer Konkurrenz, eine zweite Bundesligamannschaft, also eine zweite Mannschaft, darf ja nicht aufsteigen in die Bundesliga, könnte theoretisch auch Erster werden in der Regionalliga und das juckt nicht. Aber dann kriegen halt die Regionalligisten, die dann in die Relegation gehen, auch vielleicht auch mal mit Spielern direkt das Vergnügen in der Regionalliga, die auch in der Bundesliga spielen, sodass man sich da besser akklimatisieren kann für die Relegation. Ne? Vielleicht auch. Also es hätte für alle Seiten aus meiner Sicht einen Vorteil, wenn der MCR Futsal Club 2 aufsteigt in die Regionalliga. Für den
Spannend,
westdeutschen
ja.
Futsal. Ne? Wobei ich mir natürlich auch freuen würde, kann ich dir ganz ehrlich sagen, unabhängig davon, dass ich beim MCA aktiv bin, wenn Ferl, Paderborn auch aufsteigen würde. Weil die Paderborn ist zum Beispiel ein Club, der schon hat jahrelang in der Regionalliga gespielt. Ist halt ein Studentenclub, aber Ferl als Neuling macht auch einen guten Job. Können auch in die Regionalliga. Also auch top. Also ich bin ja Westfale und würde mich über jeden da freuen. Aber als MCA-Vertreter freue ich mich natürlich, dass der MCA 2 ganz gut aussieht in der Hinsicht. Ne? Das dazu.
Ja, kommen wir jetzt
Gut.
zur Bundesliga, oder?
Ja, gut. Es gab noch andere Spiele in der Futsal-Liga in der Westfalenliga, aber die wurden jetzt von uns nicht so
Ach
extrem
so, jetzt habe
beachtet.
ich ja, jetzt habe ich einfach
Ja.
mit Blick auf die Uhr.
Münster 2 hat gegen Bredeler 5:4 auswärts gewonnen und Holzhausen Schwerte 2 haben 4:2 gegen Real Münster gewonnen. So. Genau, das
So, Pflicht
dazu.
erfüllt, genau.
Pflicht erfüllt. So, was jetzt? Bundesliga?
Bundesliga, es gab wieder einige Nicht-Live-Ticker, also ist wirklich Rückschritte, aber wenigstens Live-Streams. Ja, von daher
Ja.
haben wir hier schon so ein bisschen an Auswahl. Und das erste Spiel, was ich hier auf dem Zettel habe, ist natürlich Jahn gegen Liria. 5 zu 5 für 170.000. Ach, für 170. Das waren
170.000.
nicht die Twitch-Zahlen. Für 170 Zuschauer in
Ja.
Regensburg.
Ja.
Und ja, verrückte Partie, denn zwischendurch stand es eben 5 zu 1
Ja.
für Liria und dann geben
Okay.
die das da aus der Hand.
Wie?
Ja,
Was
also,
für ein Spiel. Also
ja,
muss man ja auch
total.
mal sagen.
So,
Also
so.
da empfehle ich auf jeden Fall, sich nochmal das ganze Spiel anzuschauen. Ich habe es mir nämlich auch angeschaut, so ein bisschen im Nachgang noch. Also richtig geil, muss man einfach sagen, ne? So, also.
Werbung für den Sport, genau. Die Tore waren jetzt auch alle gar nicht so schlecht. 1-0 Marquinhos natürlich wieder. Und das war ein richtig geiles Tor, weil das war so ein Everyone touches the ball goal. Ja, wo wirklich jeder Spieler bei Jahn am Ball war. Und man macht dann da schön im Aufbau die Bude. Dann geht auch nochmal los. Fayasi, Freistoß aus 6 Metern. Wobei ich mich frage, Guimaraes steht so in der Mauer, bleibt doch einfach stehen. In deiner Kreuzstellung, nee, er dreht sich dann so weg. Gerade das, was er nicht machen soll. Und Fayasi ballert da durch. Dann kommt Krause ran, dann geht's halt los. Dann kommt die große Liria-Phase, Krause 2-1, weil er Guimaraes irgendwie durch den Raum da fliegt. Wie, ja, wie als wenn das hier so ein Red Bull-Event wäre und er macht da die großen Segelflieger. Und auch bei Jahn, alle flanieren da zurück. Ja, da kommt irgendwie keiner nachgelaufen. Und dann, ja, das hat dann auch dazu geführt, 3 zu 1 Manis Kallo.
Okay.
Fayazi sie dann nochmal im 4 zu 3, da gab es anscheinend Platzverweis. Dann nochmal ein Empty Net, weil Jan mit Flying agiert hat. Ja, und dann auf einmal ging es los. Ja, dann kam Marquinhos im Flying. Wobei da Marquinhos ganz interessant gespielt, die haben 3-2 gespielt, wo Marquinhos halt immer schön im Zentrum war. Wurde dann schon mit reingeholt. Dann gab es Zolotkin Rot. Ja, vielleicht böse Zungen könnten sagen, es war eine Notbremse, aber so gibt es sie ja gar nicht im Futsal, weil ich war, so klar war die Chance gar nicht. Okay. Ich fand's zu hart. Wie ja. Hast du die rote Karte vor Augen?
Ja, also da muss man auch unterscheiden, wann gibt es für eine Notbremse im Futsal rot und wann nicht.
Mhm.
Ja, haben wir zum Beispiel, ich kann das sagen, ich war ja am Wochenende bei der Westfalen-Meisterschaft für B-Junioren und da war ganz interessant, dass man halt wirklich auch so Situationen hatte, dass bei einer Notbremse 1 gegen 1 gegen Torwart, also ein Spieler, der noch da mitläuft, ihn legt, ja, kriegt nur eine gelbe Karte. So, weil das 1 gegen 1 gegen den Torwart als nicht als hundertprozentige oder als klare Torverhinderung gilt. Weil die Wahrscheinlichkeit im 1 gegen 1 gegen Torwart ein Tor zu machen, ist nicht so wahrscheinlich wie auf einem großen Tor. So, deswegen gibt es da eine gelbe Karte. Wenn aber der Torwart den Spieler legen würde, dann ist das eine rote Karte. Weil er ja dann das Tor aktiv verhindert, weil wenn der Spieler durch ist, ist das Tor leer. So. Und wie war das jetzt in der Situation dort, Daniel?
Ja, der Torwart kam raus, war eigentlich da und Zolotkin ist ihn ja so reingerannt. Mhm. War noch so ein Halbfoul eigentlich. Also ja, legt ihn da also, schon. Aber,
War das dann eine rote Karte? Wahrscheinlich nicht, weil der Spieler ihn fault und der Torwart ist da, dann ist eigentlich keine Notbremse. Diese Notbremse, die es im Fußball gibt, gibt es im Futsal eigentlich nicht.
Ja, klar,
das habe ich auch bei der B-Junioren-Westfalen-Meisterschaft nochmal ganz klar mit den Schiedsrichtern gelernt.
Ah ja, ist auch so. Ich meine, 1 gegen 1 auf Torwart ist jetzt auch nicht, ja, ist schwer. Ist jetzt kein Riesentor. Also ist jetzt
aber hier bei der B-Junioren-Westfalen-Meisterschaft haben sich alle beschwert, dass es keine rote Karte gibt. Aber da haben die Schiedsrichter ganz locker und haben auch nochmal die Trainer, denen das nochmal im Nachgang erklärt, dass das im Futsal keine rote Karte nach sich zieht, wenn der Spieler 1 gegen 1 gegen Torwart läuft und von einem Feldspieler dann.
Ja. Also das fand ich hier halt.
Außer es ist ein grobes Foulspiel, ne?
Und anderes. Hier halt bitter, weil hier hat die rote Karte halt das ganze Spiel gedreht. Ja. Ah. Weil da kommen die im 4 zu 3 halt mit Marquinhos wieder ran auf 3 zu 5. Dann Gabriel Marquez, Hammer aus 10 Metern, 4 zu 5. Und dann packt Bruno Santos eine geile Picke aus.
Ja.
15 Meter oder so. Mega geil. Und Palmer den da rein. Jan hätte sogar noch den 10 Meter gehabt, den jetzt da der Pavlos hält. Boah, unfassbares Spiel. Und ja, das Rot von Zolotkin ist so die Ursache da inzwischen drin gewesen.
Ja, siehst du mal. Ja, aber am Ende trotzdem ein geiles Spiel, muss man sagen. Ne? Und ich fand einfach auch wieder für Futsal, ach, eine Sache habe ich mir noch vergessen. Kann ich das mal kurz einbringen? Außerhalb der Bundesliga, guck mal Spanien U19-Stützpunkt-Meisterschaft. Habe ich dir auch geschickt, die letzte Minute aus dem Finale. Da steht es 2-1 für Madrid und am Ende steht es innerhalb von einer Minute 4-3.
Oh, nice, ja, okay.
Krass, wie krass diese letzte Minute ist. Richtig cool. So als nebenbei nochmal, dass eben auch im Futsal so viel noch passiert. So viel noch passieren kann und das hast du in diesem Spiel zwischen Liria und Regensburg auch gesehen. Du denkst, die sind tot. Nein, sind sie nicht. Die kommen wieder. Wie auch immer mit Flying etc. Irgendeine Spieldynamik, die einfach einzigartig ist im Sport, im Futsal. Hm. Und zack, hast du so ein 5-5. War absolut Werbung auch für den Futsal dann am Ende des Tages. Deswegen. Ja, geil. Auf jeden Fall cool. Ja.
Dann TSV Walliemdorf, MCR Sennestadt.
Ja.
1-3. Ja, das war die nicht geplante Niederlage von Walliemdorf. 212 Zuschauer in der Halle. Ich muss schon sagen, wieder im Stream, ich finde das schon geil, was Walliemdorf auch hot, ja, in den Hallen dann da loszaubern, auch Einlaufkinder, Hallensprecher, ist schon richtig viel gemacht, richtig gutes Event, was die da auf die Beine stellen, die Halle schön gecleant, also macht hot und Walliemdorf schon vieles geil, muss man sagen. Aber erste Frage für mich, warum spielt schon wieder Aksentewicz?
Tja, frag mal Pless. Vielleicht kann der uns das beantworten. Ich weiß es, ich darf es nur nicht weitersagen, weil ich mal mit einem Spieler gesprochen habe. Ich habe versprochen, ich sage es nicht. Okay, das sagt schon wieder zu viel. aber unabhängig davon, Ja, also er spielt, macht aus meiner Sicht auch keinen schlechten Job, aber ja, man kann sicherlich über Gegentore gleich
Ja,
diskutieren,
ich
das
wollte
wissen
gerade
wir jetzt
sagen,
ja.
also da
Da kommen wir gleich
waren
drauf.
zwei.
Aber ich muss natürlich als sehr interessierter Beobachter dieses Spiels noch mal wieder was erzählen, was mir vielleicht niemandem aufgefallen ist. Und wo die Schiedsrichter in ihrem Bewertungsbogen vom Schiedsrichterbeobachter sicherlich ordentlich Punktabzug kriegen. Denn schon in der ersten Minute, in der ersten Spielminute, wurde Aksentjevic zweimal hintereinander ohne Ballberührung des Gegners angespielt und die Schiedsrichter lassen einfach laufen. Dass wir das noch in der Bundesliga sehen, dass der Torwart zweimal
Ach,
angespielt wird,
okay.
ja, kannst du dir angucken im Stream.
Und hat
Nach
sich jemand
23,
beschwert?
sogar zweimal der gleiche Spieler, dieser Derbyschei, spielt den zweimal an. Ja, natürlich hat der MCH sich aufgeregt, ne? Aber richtig geil, dass Derbyschei schon nach 23 Sekunden einmal Aksentjevic anspielt,
Oh
dann
Gott, oh
spielt
Gott.
halt Weilendorf weiter Ballbesitz und dann kommt es wieder zu so einer engen Situation, muss Derbyschei den Ball nach hinten spielen und spielt den Ball wieder zu Aksentjevic nach 45 Sekunden und die MCH hatte den Ball nicht. Und die Schiedsrichter lassen einfach weiterlaufen. Da denke ich mir, bin ich jetzt hier gerade in der Westfalenliga oder in der irgendwo Schiedsrichteranfänger?
Aber nicht passieren,
Darf in der
ne?
Bundesliga darf das nicht passieren. So, und das nach 45 Sekunden. Und wenn es dem Schiedsrichter-Aufpasser nicht aufgefallen ist, ich weiß, dass manch ein Schiedsrichter uns zuhört, guckt dann nochmal hin. So, das ist ein Fehler nach Lehrbuch. Ne? Also wirklich, ganz interessant. Natürlich kann man hier drüber sprechen, ist das ein absichtliches Rückspiel? Ja, aber es ist ein Rückspiel nochmal. Ne? Das ist ganz wichtig. Es wirkt auf jeden Fall ein absichtliches Rückspiel in die Tiefe zum Torwart. Ja, spannend. Und das ist dann am Ende ganz spannend. Also niemand aufgefallen, außer dem MCH selbst. Und mir ist es nochmal aufgefallen, ich habe es mir notiert. Weil ich finde das faszinierend, dass das nicht in der Bundesliga auffällt. Gut. Gut, aber das dazu. Zum Spiel soll ich was sagen? Bevor du
Gerne.
Aksentjevic
Ja, nee, nee, mach,
kritisierst?
hinterlege. Nee. Pacheco fand diesmal besser als Aksentjevic.
Ja, Pacheco macht ein super Spiel. Auch beim Gegentor, der Freistoß, wo man sagen kann, oh, den kann er halten, sieht er sehr spät, muss man sagen. Ist auch ein ganz komischer Flatterball. Aber unabhängig davon, guck mal, Weilendorf ist eine überragende Truppe, muss man ja sagen. Und hat ja in der Hinrunde auch häufig mit dem Trend gespielt, und zwar mit 7 Feldspielern. Ja? 7 Feldspieler ist der Trend, habe ich mal gesagt. 7 Feldspieler spielen. Und jetzt hat man da 2 Blöcke aufgebaut. Und ich muss sagen, vor allem der zweite Block, der wirkt noch nicht so stimmig. Also die neuen Spieler, die wirken noch nicht so stimmig. Und der MCH reist zu diesem Spiel mit 7 Feldspielern und lässt das Spiel zu siebt. Natürlich entsprechend nicht mit High Pressing, also nicht mit Full Court Pressing. Aber man verteidigt gut, diszipliniert. Und der Trend, 7 Spieler, setzt sich durch. Im Hinspiel war es genau andersrum. Der MCH mit, weiß nicht, mit 9 Feldspielern im Einsatz insgesamt. Und Weilendorf spielt nur zu siebt oder zu sechst und gewinnt das Spiel. Und so hat Weilendorf eigentlich seine Hinrunde gut gestaltet, immer mit 6, 7 Spielern gespielt, sodass es auch eine interessante Rotation ergibt in den Positionen, die auch unausrechenbarer ist, unvorhersehbarer für den Gegner, weil du nicht immer denselben Gegenspieler gegen den gleichen Spieler hast, weil du ja so rotierst, dass du halt auch mal mit 3 Mann auf 2 Positionen rotierst. Und jetzt haben sie 2 Blöcke und der MCH spielt mit 7 Spielern, aber hält defensiv und konnte sich eigentlich auch ganz gut auf die Blöcke einstellen, muss man sagen. Weil man wusste immer, wer vor ihm ist. Ne? Das ist schon mal ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Rein taktisch sehr interessant, was ein 8, also 4-4-Block oder ein Spiel mit 7 Feldspielern für Voraussetzungen erzeugt. Und das war hier wieder, der Trend gewinnt, 7 Feldspieler haben gewonnen. Regensburg ist so deutscher Meister geworden, ne? Mit 6, 7 Feldspielern. Also man sollte das nicht unterschätzen, da mal drüber nachzudenken. Gut, aber unabhängig davon, der MCH verteidigt tief, muss man sagen. Man hat sehr viel Disziplin in der Defensive gehabt. Und Weilendorf schafft es einfach nicht, die entscheidenden Situationen für sich zu nutzen. Es gab vor der Halbzeit, ich glaube, noch ein 6 Meter fast, also so ein 10 Meter, der halt vorgezogen auf 7 Meter wurde, der verschossen wird. Also das Ding darf reingehen. Ja, und dann bestraft das der MCH in der zweiten Halbzeit. Also erstmal auch 0-0 zur Halbzeit, kommt selten vor. Es war ein hochintensives Spiel. Ich fand auch Kommentatoren, die beiden, also Herr Mellentin wieder, also wieder Gratulation für diese tolle Kommentatorenleistung. Ich finde ihn gut. Ich finde sogar seine Emotionen bei den Toren gut. Also wenn Weilendorf ein Tor schießt, können auch ein bisschen mehr Spanien kriegen, dieses ganz fantastische Goal oder sowas. Ich weiß nicht, aber das müssen wir nicht unbedingt nachahmen. Auf jeden Fall besser als der Kommentator von der Baller League. Ja, und Fischer war mit am Rohr noch, hat noch mitgesprochen. Und ich fand auch deren Analyse des Spiels ganz gut. Ein hochintensives Spiel mit interessanten fußballspezifischen Aspekten. Ja, und der MCH gewinnt am Ende vielleicht glücklich, aber nicht unverdient, weil sie es sich echt verdient haben durch diese Leistung. Und du kannst jetzt nochmal auf die Tore eingehen, bitte.
Gerne. Machen wir recht schnell. Ja, Einzel Oliveira aus 16 Metern, nachdem natürlich das Feuerwerk von Weidemdorf davor losgebrochen war. Ja, und Aksentewicz, ja, finde ich hier schwach in der Szene. Ich sage, er war lange verletzt, er war ein guter Torwart, aber man erholt sich halt auch nicht mehr mit 40 von einer Verletzung wie früher mit 20. Und ich finde halt echt schade, dass hier Bless nicht mehr spielt. Für mich wäre es ein Ball gewesen, den Bless halten könnte hier. Dann 1:1 Ribeiro. Ah, wieder ein unfassbarer Schuss. Ich mag ja den Dynamik bei diesem Spiel und auch die Härte des Schusses, ne? Aber da macht das Sösa gut und stört da die Sicht von Pacheco und wird dann da auch weggedrängelt. Aber im Prinzip genau das war die Sichtstörung. Und ja, dann Garibaldi hat eine gute Freischussvariante.
Darf ich
Aber der
noch
hintere.
kommentieren nebenbei? Darf ich auch noch ein bisschen kommentieren?
Ach so, ich dachte, du hast, er macht die Tore.
Ja, ne, aber ich dachte, nach dem 1-0 gibst du
Ach
mir noch
so.
kurz das Wort, weil mir ist eine Schwachstelle bei Aksentiewicz aufgefallen. Der hält ja alles, was hoch, Fernschüsse hoch in die Ecke, hält er dir mit einer Hand und hält den Ball fest. Das muss man klar sagen. Fernschüsse flach in die Ecke hält er auch relativ gut. Eins gegen eins nahezu unüberwindbar. Ne? Taktisch so ein guter, richtig guter Torwart. Wenn er eine Schwachstelle hat, dann sind das diese halbhohen Dinger, so auf, weiß ich nicht, auf Kniehöhe in die Ecke, weil er nicht weiß, was er macht. Weil er nicht weiß, ob er mit den Händen hingehen muss oder mit dem Fuß. Weil er einfach zu groß ist in dem Moment. Und dann wirkt das so unbeholfen, so unbeweglich, weil er ist auch nicht der allerbeweglichste, muss man sagen, wenn es in dieser Höhe ist. Da ist der Punkt. Und das finde ich einfach, das hat man in diesem Schuss von Gabriel Oliveira zum 1-0 gesehen. Und kurze Zeit war ihm auch die Sicht versperrt, aber unabhängig davon, es ist genau dieser Ball, Kniehöhe in die Ecke, nicht mal gut platziert, aber er weiß, er macht diesen Schritt. Es ist einfach für seine Größe eine ganz ekelhafte Höhe gewesen. Und da ist er dann in dem Moment tatsächlich zu langsam gewesen. So, wenn der Ball in die Ecke, in den Winkel kommt, hält er den mit der Hand. Wenn er unten hinkommt, ist er mit dem Fuß da. Aber diese Höhe war es. Die Höhe war es. Das ist der Punkt zum 1-0. Von Gabriel Oliveira. Wollte ich nur als Kommentar mitgeben, schaut euch mal in Zukunft die Tore, die er kassiert, an oder auch in der Vergangenheit, sind genau oder häufig solche Bälle. Gut, mach weiter. Du warst beim 1-1.
Genau, das hatten wir ja dann auch. Ja, Ribeiro haut den rein. 1:2, Garibaldi. Schöne Freischussvariante vom MCH. Hier vor allem der hintere rechte Ala vom TSV, der da pennt. Ich habe nicht gesehen, wer es war, aus der Nummer heraus. Und genau, der rückt nicht raus.
Ja.
AK47, wieder, ja,
Wirkt relativ passiv, ne?
wieder diese Höhe, die du meinst, das stimmt. Das ist wieder genau diese halbhohe Ball irgendwie. Also, ja, sieht auch nicht gut aus.
Aber hier muss
Und.
man, darf ich vor dem 2-1 noch was sagen? Weil das hat man in den Highlights natürlich nicht gesehen. Aber der Freistoß kommt, also man hat einen Freistoß, der MC hat einen Freistoß. Und jetzt muss man sagen, das war dann wirklich ein gutes Coaching, weil dann nimmt Cleverson Pelt das Timeout und gibt diese Variante vor. Und ich weiß, dass man hat das am Freitag noch trainiert. Also einen Tag vorher im Abschlusstraining hat man genau Standards trainiert und auch diese Freistoßvariante. Das heißt, hier war das Coaching in dem Moment optimal, Timeout genommen, die Variante vorgegeben und dann hat man natürlich das Glück auch, dass sie funktioniert, aber man hat das Glück, weil man es vorher analysiert hat. Und alle denken, Pedro Stricker schießt, er legt den Abzug zu Garibaldi und dann, wie du schon sagst, vielleicht kann Aksentiewicz den Ball nicht sehen richtig, weil Amadzinic zu spät rausrückt und da auch ihn die Sicht versperrt. Aber es ist wieder so ein Ding, da fragt man sich, wie kann das Ding da reingehen? Aber es war exakt so gewollt. Und hier muss man einfach Cleverson den wirklich das Lob ausdrücken, dass er in dem Moment genau die richtige Entscheidung fürs Timeout und für diese Variante wählt. Denn das war alles entscheidend. Das war das entscheidende Tor. Und das war also am Ende vielleicht auch ein Trainersieg, kann man sagen, wenn man denn das ganze Spiel gesehen hat und das Timeout kommt und wie Manu Fischer es sagte im Kommentator, als Kommentator, als Co-Kommentator, der hat es auch gesehen so und der weiß auch, der kannte die Variante, weil die spielt man ja auch häufiger mal irgendwo oder hat mal gesehen Und der hat es genauso gesehen. Der Trainer hat das Ding jetzt hier gerade durch das Timeout richtig gemacht und dadurch dieses Tor erzielt. Ne? Wunderbar. Also tolle Freistoßvariante, kann man sich wieder anschauen. Lehrbuch. Natürlich kann der Torwart hier nochmal diskutiert werden. Gut, mach weiter.
Dann, ja, und Luis Dres am Ende empty net, weil Sözer da irgendwie ein Fehlpass spielt und dann vor allem so hinterher flaniert. Also wirklich aufgibt, da nicht
Ja.
nachgeht. Ja, war ein bisschen schade.
Also beide, Ginic und Söser, muss man sagen. Also die da planieren. Ich glaube, Söser hat sich auf Ginic verlassen. Und ja, also weil, guck mal, Söser steht ja vor Ginic spielt den Pass und wird dann wieder durch den Abpraller überlobt. Und man sieht das in der Reaktion ganz gut, dass Ginic und Söser sich nicht gut abgestimmt haben und Ginic vermag es nicht hinterher zu gehen und Söser auch nicht. Also beide flanieren und Luis Dres bedankt sich und schiebt den Ball rein. So, und verbunden. Abstimmungsfehler und Ginic ist neu im Team. Ja, vielleicht hat das auch damit zu tun. Ja, ich frage mich auch ich habe ja gerade erwähnt, kurz vor der Halbzeit gab es ja diesen 7 Meter oder was auch immer das war. Und da frage ich mich auch, warum Söser den nicht schießt, weil der eigentlich der 6 Meter, der haut jeden 6 Meter rein und solche Bälle sowieso. Aber es sind halt viele, viele Stars wieder im Team. Ich kann mir vorstellen, die wollen so einen Ball schießen dann auch, ne? So, also in der Hinsicht ist das was anderes, wenn du weniger Stars hast und solche Situationen. Ich sag mal, Verantwortung übernehmen ist dann auf einmal was anderes, wenn du so viele Stars hast. Die wollen nämlich alle Verantwortung übernehmen, das heißt aber auch, man nimmt anderen eine Möglichkeit. Also deswegen kann ein Ferrari auch anfangen zu stottern. Ne?
Ja, okay.
Wollte ich hier
Ja.
noch erwähnen. So, als letzten Punkt. Aber ich habe ja gesagt, die verlieren nichts mehr in dieser Saison. Vielleicht habe ich es auch gesagt, um die unter Druck zu setzen und dieses Spiel verlieren. Aber wie sagte Manu Fischer, ist ganz gut und ja, doch, haben sie auch so gesagt. Das ist für Weilendorf, glaube ich, ein richtiger Dämpfer zur richtigen Zeit. Also jetzt haben sie Zeit zu überlegen, was sie falsch gemacht haben. Und sind immer noch da, immer noch mit diesem Kader der absolute Top-Favorit auf die Meisterschaft. Ja, muss man einfach so sagen.
Die Qualität ist einfach auch zu krass, ne? Ja.
Ja, genau. Aber, wie gesagt, zu viele Stars. Das haben wir schon mal gehabt bei Weilendorf. Die waren schon mal Favorit auf alles. Ne?
So, jetzt sind wir. Du wolltest heute nicht so lange
Ja.
machen, ne?
Ja,
Jetzt haben wir auch gar
sorry.
nicht mehr so viel Wichtiges. Wir haben noch
Nee.
Fortuna gegen Pars, gab keinen Live-Ticker von nichts, deshalb von mir eigentlich keine Info. Ich fand nur
Warum
ganz
gab es denn
interessant.
keinen Ticker, Daniel?
Ja, ich war nicht. Ach so,
Weil
ja,
du nicht
ich
da
war gar nicht
warst.
da. Ja, ich war nicht da.
Du hast dich selbst
Ganz
hier
kurzfristig,
gecancelt. Ist
ja,
das nicht
siehst
geil?
du. Ja, okay. Er hätte noch andere machen können, aber so ist halt meine Regel. Und 150 Zuschauer waren da, war nicht schlecht. Und war halt auch viel Kick and Rush im Stream, siehst du. Und Baja, der sonst recht solide, irgendwie unorthodox hält, da merkst du, hier ist er an die Grenzen gekommen. Ja, Spiel gedreht durch Fortuna, war geil. Ja, und war ein tolles Event hier auf jeden Fall.
Also ich habe mir die Highlights angeschaut. Erstmal super geil, auch wieder ein super geiles Futsalspiel, weil 4-1 hinten gelegen und dann noch gedrehter Spiel. Und man sollte sich auch mal ich weiß nicht, welches Tor es war jetzt nochmal von Pars, aber da gibt es so ein Doppelkopfball-Ding. So ein langer Ball und dann wird er mit Kopf verlängert und dann mit Kopf versenkt, also oder verlängert ins Tor. Richtig, richtig interessantes Tor. So eins müsste man mal bei der Border League sehen. Das sieht
Ja,
man
das
aber nicht.
stimmt.
Sowas, was untypisch ist für den Futsal, aber trotzdem geil ist, sieht man dann in diesem Spiel. Also richtig geiles Tor auch nochmal.
Übrigens bei Martin Wu fällt mir ein, ich habe jetzt intern gehört aus dem Netzwerk, ja, warum Martin Wu nicht bei der Nationalmannschaft ist, aber andere, auch jüngere Spieler. Kann ich nicht sagen, warum. Ich sage es mal so, es ist einfach, man kann nur den Kopf schütteln. Wirklich. Also, der Grund ist absurd. Aber er ist halt nicht
Sag's mir
dabei.
gleich, sag's mir gleich bitte
Genau.
nach der Folge, wenn ich mich noch dran erinnere. Aber gut, Fortuna gewinnt 6-5 gegen Pars und hat damit wichtige 3 Punkte, die ihn schlussendlich jetzt muss man auch mal den Rest der Saison anschauen, die den 8. Platz sichern, weil im nächsten Spiel, da gab es zwar einen Live-Ticker, ich muss dir aber sagen, bei einem 0-9, da sind wir schon wieder an der Grenze zum Zweistelligen, da haben wir auch gesagt, dass ich kommentiere sowas Hohes nicht. Verlieren zu Hause gegen Hot 05, 0-9. Wir haben schon gesagt, ausgetauscht, komplette Landesligatruppe gefühlt. Aus meiner Sicht war es das für den Stuttgarter Futsal-Club. Die gehen mindestens in die Relegation, wenn nicht komplett
Ja.
aus.
Ich habe auch nur aufgeschrieben, es macht also alles, die Rückwärtsbewegung, die Attacke auf den Ball, das war halt alles kein
Ja.
futsalspezifisches Spiel, das war Straßenkicker gegen Futsal-Leistungssportler, nennen wir es so. Er hat Testspielcharakter gehabt. Also von den Highlights.
Ja, aber für alle, die da draußen denken, man kann mit Fußballern noch in der Bundesliga mithalten, das ist hier wieder, also da musst du musst mit denen trainieren, du musst sie entwickeln, dann hast du vielleicht eine Chance, aber du hast, wirst auch keine Chance auf die Top 5 oder 4 haben am Ende. Also das wird schon schwierig. Da sind einfach die Teams, die sich intensiv mit vielen Spielern, die auch sehr intensiv oder primär Futsal spielen, bewegen und dann auch da richtig professionell arbeiten. Ne? Deswegen, also ja, schade, Stuttgart aus meiner Sicht jetzt durch den Sieg auch von Fortuna. Chancenlos im Rennen um Platz 8. Glückwunsch an Fortuna. Da sind jetzt 8 Punkte Vorsprung.
Yes!
Die musste erstmal in den letzten 4 Spielen verspielen, das wirst du nicht.
Ja.
Deswegen. Ja, und dann der FC St. Pauli im Hamburger Derby, diesmal nicht übertragen. Weise Entscheidung vom DFB. Das war das einzige Streamspiel, ne? Haben wir bisher gehabt. Aber in diesem Spiel wirklich 4 zu 15, das ist echt. Ich kommentiere es nicht. Also sorry. Also was soll ich kommentieren dazu? Celani-Effekt oder was? So.
Ich meine,
Da
deshalb wird auch der Grund
Celani hat nicht
sein,
mal gespielt. Wo
warum
ist
der DFB
Lastorf?
diese Highlight-Spiele gecancelt hat. Ja, wahrscheinlich wird die interne Memo gewesen sein. Ja, bitte, also wenn wir diese Spiele machen, dann sollten das erstmal nur bekannte Vereine, Fußballvereine sein. Und da diese Saison leider nur der HSV oben spielt, hat man das einfach gecancelt. Bin ich mir,
Ja.
also das ist meine Theorie, warum man diese Highlight-Spiele weglässt. Und das sieht man an dem Spiel, das kannst du jetzt nicht mit einer Produktion von 5.000 € streamen.
Ja, genau. Man hat es aber in der Hinrunde gemacht und da war es aber auch vorab sehr, sehr, also da wusste man, dass das jetzt kein Pauli-Sieg wird. Ne? Gut, aber trotz der Spieler des letzten Jahres, die bis auf Grünberg nahezu alle dabei sind, geht Pauli wirklich sang- und klanglos unter.
Ja.
Celani sitzt nur auf der Bank, aber trotzdem hält der Effekt an. Er muss nur dabei sein gegen Pauli.
Stimmt, ne? Ja, finde ich
Pauli
nett,
hat
dass ihn da, vielleicht war Jalle verletzt, weiß ich nicht, aber ich glaube eher die Story ist, man hat
Ja.
Boris einfach spielen lassen, weil er sich's verdient hat. Finde
Ja,
ich
die
echt
sind da so
nice.
cool. Doch, die sind
Und
auf jeden Fall so cool, dass sie es machen.
ja,
Ja.
bei der 150 Zuschauer trotzdem da, beim SFC 54 Zuschauer.
Oh. Ja.
Ja, hat man in der ersten Saison schon deutlich mehr im Durchschnitt, aber.
Ja, aber stell dir vor, es sind auch 54 bei Twitch. Ja, okay, aber das war die Bundesliga, mein Lieber. Und den nächsten Spieltag brauchen wir nicht prognostizieren, das machen wir dann, wenn er ansteht. Wir sind ja jeder vorwiegend wöchentlich unterwegs. Und jetzt kommen die Länderspiele, Deutschland gegen Spanien. Für mich super tolle Spiele, mitunter die tollsten Länderspiele, die es bisher gab, neben den Spielen gegen Portugal. Also von daher, Jungs, Mädels da draußen, guckt euch die Spiele an. Am 2., glaube ich, das erste und am 4. das zweite. Also 4. Februar, 2.
Vierter und
Februar.
Sechster.
3. und 6., siehst du es? Ja,
Vierter und Sechster.
4. und 6., ja, egal. Am 2. hätte man dann gesucht und hätte den 4. gefunden. Guckt es euch an und wenn ihr noch zum zweiten Spiel fahren könnt, fahrt vorbei. Da sind noch Karten wahrscheinlich zu haben. Wird ein cooles Spiel. Ich werde es interessiert schauen. Ich weiß nicht, ob ich es live schaffe, weil ich auch viel zu tun habe zu der Zeit, aber ich werde es mir spätestens im Nachgang alles intensiv anschauen und wir werden in der nächsten Folge über die Spiele sprechen. Genau. Daniel, es war mir eine Freude und allen eine gute Zeit. Und dir auch.
Danke dir, danke an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ciao.